für die Einladung. Und ja, wollte sagen, dass ich hier bin im Auftrag auch des BFP und der christlichen Botschaft, für die ich seit 2 Jahren tätig bin. Christliche Botschaft in Jerusalem ist vor knapp 30 Jahren, im Jahre 1980 gegründet worden, weil damals die Botschaften aufgrund der Drohung, wir werden euch das Öl abschneiden, aus Jerusalem nach Tel Aviv gezogen sind, von den Ländern. Und Sinn war, das Volk Israel zu trösten und dem Volk Israel nahe zu sein und zu sagen, wir Christen stehen an eurer Seite. Es hat ein Auf und Ab gegeben. Wir haben heute die Leitung in den Händen von Malcolm Hedding, einem Südafrikaner, und von Jürgen Bühler. Dr. Jürgen Bühler kenne ich, seit er noch ein Kind war. Er hat Physik studiert und hat am Weizmann-Institut seinen Doktor gemacht. Und dann hat er die Leitung, ist er internationaler Direktor der christlichen Botschaft geworden, anstatt das Angebot von Intel, das mit einem Riesengehalt verbunden war, natürlich anzunehmen. Und so arbeitet er, ist ein sehr besonderer Mensch, und auch Malcolm. Und ich soll euch herzlich grüßen. Ich habe Sie am Samstag letzter Woche getroffen. Wir waren zusammen. Es ist unser Anliegen, dass ein ausgewogenes Bild von Israel in unsere Gemeinden kommt. Es gibt viele Dinge. Da ist auf der einen Seite die eine Gruppe, die da sagt, Israel, Schluss, aus, nichts mehr, Ersatztheologie, die sind weg vom Fenster. Das ist eine Theorie, die seit ungefähr 150 nach Christus existiert. Und also Juden, passé. Die andere Gruppe, die sehen das mit rosaroten oder blau-weißen Herzen und Augen und sind euphorisch. Du kannst sie erkennen am Pilgerschritt und Pilgerblick auf dem Frankfurter Flughafen und weißt ganz genau, die müssen nach Israel fahren. Auch das ist etwas, was schädlich ist, muss ich ganz deutlich sagen, weil wir damit dem israelischen Volk nicht helfen. Wir helfen ihnen finanziell, die lieben das, weil wir unser Geld ja dahin bringen, ist klar. Ne? Wird einer nicht das Geld gerne haben? Ist jemand, der Geld nicht braucht, hier unter euch? Wir brauchen Geld. Und Israel braucht Geld, eine Menge Geld. Aber die kommen auch zu Geld. Die haben Mineralien. Die haben Diamanten. Das sind die bedeutendsten Diamantenhändler. Haben wir Antwerpen und Israel, Tel Aviv, die stehen da in enger Verbindung. Dann Hightech. Unglaublich, was diese Leute leisten, was da alles passiert. Die modernste Solarforschung ist in Sde Boker, mitten in der Wüste, im Negev. In dem Kibbutz, in dem Ben-Gurion die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat, der auch eigentlich auf seine Initiative zurückgeht. Ihr müsst euch mal vorstellen, und da kann man sehen, was Vision ist. Dieser Mann ist, wann war das, ich weiß nicht, in den 20er Jahren, in der Wüste und da gibt's keine Bäume. Und da sieht er so ein paar Zelte von einigen jüdischen Siedlern, die auf dem Wege sind, weiter nach Norden. Und er sagt, warum machen wir hier nicht einen Kibbutz? Vision. Wenn einer wissen will, was Vision ist, dann muss er in Negev gehen. Wahnsinn, was dort passiert ist. Mittlerweile gibt es dort solche dicken Ölbäume. Viele. Grüne Wiesen. Wie gesagt, diese Solaranlage, aber noch etwas. Unten in der Erde ist Brackwasser. Leicht salzig. Salziger als das normale Wasser und nicht so salzig wie Meerwasser. Dort wachsen mittlerweile diese Meerfische, Meerwasserfische, und die entwickeln sich viel besser und schmecken auch besser als die Fische im Meer, weil sie nicht so ausdörren durch das Salz. Der Schwab, der jetzt sagt, das ist ja heller Wahnsinn. Und es ist wirklich fantastisch, was dort so passiert. Auch in Revivim, dieser Kibbutz Revivim, da Da haben 1947 fantastische Blumen geblüht. Was waren das nochmal? Das waren diese Gladiolen. Und die UNO kommt dorthin, um festzustellen, wo machen wir die Grenze. Und dann finden sie da die Gladiolen. Da hat irgend so ein Heini, ja, wirklich, so die eigenen Leute im Kibbutz Revivim, mitten in der Wüste, die haben ihn so ein bisschen für abgedreht erklärt. Der hatte da Gladiolen gezüchtet. Und was passiert? Jetzt kommen die UNOs an. Ja, damals gab es das Auto noch nicht. Und dann zupfen die an den Gladiolen, weil sie die Vermutung hatten, wollen uns hier hinter das Licht führen, die haben die Dinger von Tel Aviv hierher gebracht und schnell reingesteckt, und damit wir hier den Eindruck haben und so. Ziehen raus und wurzeln. Oh, da haben die gesagt, da müssen wir die Grenze weiter Richtung Ägypten verlegen. Und so entstand das. Also es gibt eine Menge Sachen. Jesaja spricht sehr viel von der Wüste, von Wassern in der Wüste. Kennt ihr diese Geschichte, wo in Hesekiel 47, kennt ihr das? Hesekiel 47, Seite 758 ungefähr in der Bibel, ich weiß es nicht genau. So, da Hesekiel 47, 40, da sieht der Prophet, wie Wasser unter dem Altar an der Südseite des Tempels Richtung Osten fließt und das ein Strom wird. Naja, und das ist ein guter Text für Pfingstler, denn Knöchel, Knie, Hüfte, Schwimmen, ne? Kennt ihr? Ja, das ist das Wichtigste. Nein, der Mann blickt sich dann um und sieht, Mann, Wahnsinn, blühende Landschaften. Und er sieht da unten am Toten Meer, Fische gibt's da. Stell dir mal vor, die gibt's heute wirklich. Das Tote Meer ist zurückgegangen. Und dort gibt's dicht bei Qumran eine Oase, die ist ganz neu. Dort gibt es mittlerweile wunderbare Teiche von Wasser. Wisst ihr, woher das kommt? Unterirdisch von Jerusalem, von Jerusalem, von dem Tempelplatz. Dort das Wasser sammelt sich unterirdisch, fließt unterirdisch, hat mir der Danny Walter neulich noch gesagt. Ich dachte noch mal sagen, das ist der helle Wahnsinn. Also was da alles passiert, ist toll. Das ist die eine Sache und es ist ein wunderbares Land. Herrlich. Und du lernst, wenn du dort bist, dass der Jakob nicht sich einen Stein unter den Kopf gelegt hat, sondern den Stein, dass er einen riesigen Stein dort hingelegt hat, der vielleicht so hoch war, und seinen Kopf daran gelegt hat, damit kein wildes Tier nachts an seinem Ohrläppchen beißen kann. Das war der Sinn. Und den hat er ja nachher aufgerichtet zu einem Gedenkstein für den Herrn. Du lernst so manches dort. Dann kommst du nach Tel Aviv, der Weltstadt der Gays. Gay, früher hat Gay etwas anderes bedeutet in Englisch, heute bedeutet es was anderes. Die Stadt der Schwulen und Lesben, Hauptstadt der Welt. Und man hat durchgedrückt in Jerusalem, dass letztes Jahr die Parade dort stattgefunden hat. Die Politiker haben sich vor der Verantwortung gedrückt. Aber es war wichtig für diese Leute, unbedingt Jerusalem, die heilige Stadt, dort einmal das alles erleben zu lassen. Du erlebst dort die Mafia, die russische Mafia. Du erlebst, wie, ich sag mal Nacht für Nacht, das ist nicht jede Nacht, über die ägyptisch-israelische Grenze Mädchen aus Osteuropa oder aus anderen Ländern über die Grenze geschmuggelt werden, um dann in Tel Aviv, in Haifa, in anderen Städten Liebesdienste, sogenannte Liebesdienste zu üben. Du lernst, dass es eine Menge Korruption im Lande gibt unter den Politikern. unter den frommen Juden, unter den ultraorthodoxen Juden. Du lernst plötzlich, wenn du deine rosa-rote Brille ablegst, dass es Realitäten gibt, die es in jedem anderen Land auch gibt. Und du bist vielleicht für einige Momente frustriert. Aber dann siehst du wieder diesen riesigen Bauboom von Tel Aviv bis rauf nach, wer weiß wo, Hadera und noch weiter nach dem Norden. Und du siehst die bauen und bauen und bauen. Und ich fuhr jetzt gerade vor ein paar Wochen dort über die Straßen und dachte, Menschenskinder, schon wieder neue Straßen. Du kennst die Kreuzung gar nicht. Hoffnung auf der einen Seite, dann das Negative auf der anderen Seite, dann die Diskussion, wollen wir den Staat Israel haben oder wollen wir einen jüdischen Staat haben? Das ist nämlich ein Unterschied. Der Staat Israel schließt auch Araber und alle anderen ein. Und das sind mittlerweile mehr als 7,2 Millionen. Davon zählen 5,8 etwa zu den Juden, obwohl viele von denen, die von Russland gekommen sind, gar keine Juden sind, vielleicht eine halbe Million. Aber der Staat, der jüdische Staat Israel, sieht einen Staat vor für Juden allein. Judenreiner Staat. So was Ähnliches. Diskussionen hin und her. Dann gibt es die Christen, dann gibt es die christlichen Zionisten, die gerne möchten, dass das Reich Gottes sich in Macht Bahn bricht in Israel und endlich ihre Sehnsüchte, die 1948 erwacht sind, ganz unerwartet, vorher gab es keine Propheten, die gibt es erst seitdem, die ganzen Endzeitbücher schreiben, Vorsicht davor, und die merken plötzlich, Mensch, das dauert und dauert und jetzt schon 67 war die Jerusalem doch befreit worden, ne? Und was haben wir gesagt? Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeit der Heiden voll ist und jetzt Schluss aus, ne? Jetzt ist das schon 40, Mann. 48, jetzt wird 60 Jahre, dass Israel existiert. Leute werden langsam ungeduldig unter den christlichen Zionisten. Wann ist das mit Jesus und wann kommt Messias und muss doch langsam und Iran und jetzt, wir müssen doch was unternehmen und das kann doch nicht sein, dass Gaza und Westbank und das Juda Samaria und Judäa, da steht ja eine Diskussion. Und dann hast du die Heißen und die noch Heißeren und wenn du dort im Lande bist, das ist was. Ich kann euch sagen, und dort, der Aachener sagt, einen Schlau zu finden, ne? Da richtig durchzufinden, das ist alles nicht einfach. Und dann die religiösen Juden, die religiösen Christen. Jeder hat seine Idee und die hat er direkt als Offenbarung von Gott selbst bekommen. Ja. Und es ist so ähnlich wie bei den Propheten. Wenn dann einer ein paar Trümmer findet, ein paar Steine, dann setzt er sich darauf, weil irgendeiner sagt, du sollst unser König sein. Und so sind sie halt. Ne? Die haben so alle ihre Ideen. Also, wie lange noch, fragt man sich. Ich sag euch, das ist eine Problematik. Es gibt nur einen Weg und das ist wirklich das Wort Gottes. Frei von jeder Religiosität, frei von jeder Frömmigkeit, das Wort Gottes, das uns als Menschen verändert, Juden wie Heiden und Heiden wie Juden. Wir sind ja Heiden, ne? Ja, sagen wir so, wir sind Christen. Nein, wir sind keine Christen, wir sind Heiden. Wir kommen aus den Heiden, wir sind keine Juden. Fertig. Und Juden und Heiden müssen sich bekehren, müssen zu Jesus kommen, müssen Buße tun, hat der Herr Jesus schon gesagt. Und Johannes hat das gepredigt und der Petrus hat das gepredigt. Die Leute müssen Buße tun. Seid ihr einverstanden? Die anderen. Wir auch, okay? Und solange der Messias nicht gekommen ist, gilt das Evangelium so wie es geschrieben steht. Heiden und Juden gleichermaßen. Es gibt keinen Sonderweg für die Juden, dass sie auf einem Sonderweg selig werden. Gibt's nicht. Sag mir. Ich finde fantastische Sachen unter ihnen, aber wichtig ist, dass sie den Herrn erkennen. Natürlich ist es so, viele Rabbinen lesen das Neue Testament und haben es, und viele Juden glauben auch sehr stark an Jesus, ohne es offenbar zu machen. Und du findest sehr interessante Dinge. Ich selber arbeite zusammen mit einer Gruppe, in der orthodoxe Juden gerade das hervorheben, wie sehr Jesus außerordentlich war. Und als sich als Messias offenbart hat. Orthodoxe Juden, die in unserem Sinne nicht Christen sind. Aber Akademiker, die an dem Evangelium arbeiten und an dem Verständnis des Evangeliums. Wie können wir das Evangelium von Jesus besser verstehen? Übrigens, wenn der Messias kommen wird, wird er drei Dinge tun, so sagt der Jude. Nummer eins, er wird alle Juden aus dem Exil nach Hause bringen. Nummer zwei, er wird den Tempel wieder aufbauen. Und Nummer drei, er wird weltweit Frieden schaffen. Wenn wir Jesus als den Messias verkündigen und uns wundern, dass die Juden nicht glauben, fangen wir beim dritten Punkt an. Weltweit Frieden bringen. Bringen wir Frieden? Es ist schwierig, in einer heiligen Gemeinde Frieden miteinander zu halten. Das wisst ihr auch aus der Jerusalemer Gemeinde, ne? War das schon nicht einfach? Ich weiß nicht, bei uns ist es ja vielleicht einfacher, ne? Wir sind ja nicht so viele, und außerdem sind die Germanen ja friedliche Leute immer gewesen. Ja. Das ist schon wahr. Wir Mitteleuropäer, wir hatten eine Menge Kriege, aber wir sind ja auch immer wieder herausgefordert worden von Hunnen und Mongolen und so, ne? So, ja. So, das Thema Israel ist wirklich nicht einfach. Was wir tun können, und das tut die christliche Botschaft, das ist, dass man ihnen hilft, den Armen hilft, denen hilft, die nichts haben. Sozialarbeit ist ganz, ganz wichtig. Damit sind wir natürlich ein Anstoß bei vielen Christen, die sagen, ihr müsst die Juden missionieren. Das ist richtig, das ist wahr, aber missionieren ist ein schlimmes Wort für Juden. Das darfst du in Israel nicht gebrauchen. Wichtig ist es, mit Juden erst einmal Kontakt zu haben und ihr Vertrauen zu gewinnen. Und Gott gibt immer wieder Möglichkeiten und Wege, in dieser Art und Weise mit ihnen zusammen zu sein. Ich darf mal ein bisschen Wasser zu mir nehmen. Ja. Wir hatten in diesen Tagen, das soll es reichen, wir hatten in diesen Tagen über griechisch-hebräisches Denken gesprochen. Mir macht seit meiner Kindheit Sorge, dass die Christen so viele fromme Leute haben. Frömmigkeit ist in dem Sinne, wie wir Frömmigkeit praktizieren und wie wir es von den Griechen gelernt haben, nicht ein Konzept der Bibel. Das Rituelle, das wir im Alten Testament finden, das hatte seine Zeit, bis der Tempel nicht mehr stand. Alles, was Paulus und Jesus sagen, zielt darauf ab, dass wir mit unseren Mitmenschen in Frieden, im Shalom, im Wohlgefühl miteinander leben. Ja? Darauf kommt es an. Wenn Lehre dazu führt, dass wir uns entzweien und beißen und fressen, wie der Apostel auch sagt, dann ist da irgendwas falsch mit dieser Lehre. Lehre, Treue zu Gottes Wort soll dazu führen, dass wir uns besser verstehen. Wenn wir uns länger kennenlernen, wirst du meine blöden Eigenarten mitkriegen. Du wirst dann mit gewissen Dingen ein Problem haben. Aber wenn der liebe Heiland dein Herz erobert hat und du richtig sein Wort verstehst, wirst du dir einen Ruck geben und wirst mich lieb haben. Und ich schätze mal, weil ich mich so gut kenne, dass ich von mir aus ausgehen kann und ich sage mir, naja, wie heißt du übrigens? Mark. Markanter Name, ne? Und dann denke ich mal, dann hätte ich auch meine Probleme mit dir. Aber wir beide geben uns einen Ruck und sagen, Gottes Wort befiehlt uns, habt euch lieb. Wisst ihr das? Zwei Dinge will ich noch kurz erwähnen und dann will ich euch mal was vorsingen. Ahava ist Liebe. Liebe deinen Nächsten. Sag mal, Paul, hat dir jemand befohlen, die Sabine zu lieben? Das ist von ganz alleine gekommen. Das waren, wie nennt man sowas? SG, starke Gefühle. Starke Gefühle. Nun, Gott sagt zu mir, Extremfall, liebe deine Braut. Nein, dein Mann. Nein, er sagt, liebe deine Feinde. Sagt er das? Könnt ihr alle benicken, ne? Alles normal, richtig, das stimmt. So, liebe deine Feinde. Was verlangt der von mir? Was? Claudia, bist du das? Ach, Claudia, Mann, komm, das gibt's doch nicht. Liebe Claudia, ist das nicht schön, uns wiederzusehen? Super. Ach, du liebe Zeit, ein Engelchen aus Aachen. So, ich will euch was sagen. Ich kann doch nicht, Gott kann doch von mir nicht verlangen, dass ich starke Gefühle einem Feind gegenüber entwickle. Tut er auch nicht. Und das ist das Eigenartige in der hebräischen Sprache. Und das ist das Eigenartige in diesem hebräischen oder israelitischen Konzept. Gott sagt mir, gib ihm was zu trinken. Ein Feind würde das nicht tun, dem anderen, der kaputt geht, was zu trinken zu geben. Aber ich führe den Befehl Gottes, den er mir gegeben hat, aus Liebe zu ihm, ihm gegenüber, meinem Feind aus. Das ist Liebe. Und dann entwickelt sich, wenn ich seine Befehle halte, dass ich nämlich etwas Gutes dem anderen tue, lieb zu ihm bin, nämlich ihm was zu essen gebe, ihn speise, dann entwickelt sich ein Verhältnis. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Beispielen in der Bibel, im Alten Testament, bei David beispielsweise. Der David war ja nicht ohne, das war ein richtiger Lügensack, der hat die Leute betrogen, der hat sie hinters Licht geführt, umgebracht und Sachen getan, die überhaupt nicht in Ordnung waren. Die Bibel kommentiert das nicht, sie berichtet es nur. Und als er eines Tages von seinen eigenen Wegen nach Hause kommt und sieht, wie die Stadt abgebrannt ist und seine Familie weg ist und die seiner Freunde auch, und dann wollen die ihn auch noch umbringen, da fängt er an nachzudenken. Und da geht er zu seinem Gott und die Bibel sagt, und er stärkte sich in dem Herrn. Aber was er vorher getan hat, das war eine gründliche Buße. Denn als sie dann in den Ihr kennt ja die Bibel alle. Ne? Und als sie dann in die Wüste kommen, um den Leuten nachzujagen, den Amalekitern, die eben die Stadt verbrannt hatten und die Frauen und Kinder alle weggenommen hatten, da treffen sie unterwegs einen jungen Ägypter, der am Verdursten ist. Nun könnte man sagen, David war pragmatisch. Nein, er hatte wieder etwas, was Buße bewirkt, nämlich Barmherzigkeit. Aus Barmherzigkeit hat er sich dieses Mannes angenommen, hat ihn aufgepäppelt, sie haben ihm Wasser gegeben. Und nach einer Weile kann der Junge, dessen Zunge wahrscheinlich geschwollen war, nicht mehr reden konnte, reden und kann Auskunft geben und sie holen ihre Leute zurück. Wenn das ist, liebe deinen Nächsten. Das muss wichtig sein. Das müssen wir tun. Gott kann Liebe befehlen. Das geht erst nicht um Gefühle, sondern einfach nur Taten tun. Da sind wir beim Zweiten. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Wert Jesus und Paulus auf Werke legen. Christen erkennt man an dem, was sie tun. Werke, Werke der Gerechtigkeit, sind in der Bibel ungeheuer wichtig. Aber seit der Reformation fliehen wir davor, wie vor einer schlimmen Sache. Da haben wir nichts mit zu tun. Keine Werke, nichts. Nein, genau das. Das Griechische ist religiös sein, fromm sein, Riten. Der Hebräer, er tut dem anderen Gutes. Werke der Gerechtigkeit, wisst ihr, das hat nichts mit einem juristischen Begriff zu tun, sondern Gerechtigkeit bedeutet im Hebräischen zumindest 80%, dass man erlöst ist. Wenn ich sage, der Herr ist meine Gerechtigkeit, dann sage ich, der Herr ist mein Retter. Ja? Begriffen? Also, wenn ich von Werken der Gerechtigkeit spreche, ich habe da so ein weißes Buch. Das heißt, sind wir denn nicht frei, ist ein rotes Fensterchen drauf. Aber es ist wohl weg jetzt alles, ne? Ach, wie schade. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich hätte mir ein paar Bücher mehr mitnehmen sollen. Da habe ich das auch deutlich gemacht. Werke der Gerechtigkeit, das bedeutet einfach, wenn ich Christ geworden bin, dann sieht man das an dem, was ich tue. Und so, wie ich mit meinen Nächsten umgehe. Der Nächste muss das merken. Mein Christsein, der Glaube an den Messias, muss unter meiner Nachbarschaft sich auswirken. Ich sagte gestern, wenn du so einen Sack Salz hast und tust ihn neben so ein Kilo Fleisch, da passiert Folgendes, dauert nicht lange, dann entwickeln sich da gewisse Dinge in dem Fleisch. Dann gibt es langsam Gammelfleisch, ne? Wenn du aber etwas Salz nimmst und tust es ins Fleisch rein, dann wird dieses Fleisch genießbar. Wenn wir so eine geballte Kraft sind von Christen, die sich in heiliger Zurückgezogenheit vor dem Herrn heiligen, damit sie ja bei der Entrückung dabei sind, denn man weiß ja nie, ob man nicht durch die Begegnung mit irgendeinem Ungläubigen sich so verunreinigen könnte, dass man dann nicht bei der Entrückung dabei ist. Wenn wir uns so zurückziehen, dann ist kein Wunder, wenn die anderen vergammeln. Und dann ist auch kein Wunder, dass sie mit uns auch nichts zu tun haben wollen. Ne? Und wir wissen dann alle möglichen Dinge über sie zu sagen und zu sagen, wie schlecht ist doch diese Welt. Wenn du wissen willst, wie sehr die Menschen auf eine gute Nachricht warten und wie toll unser Evangelium ist, dann mach mal Folgendes. Geh mal zu den Typen da raus. Das können Penner sein, das können Punker sein, das können auch Rechtsextreme sein. Wurscht, egal. Sprich mit ihnen. Liebe sie, lass sie fühlen, dass du sie gern hast. NPD oder Rote, das ist wurscht. Das sind Menschen. Der liebe Heiland guckt nicht, ob die NPD hier drauf haben. Oder CDU oder SPD oder Linke oder noch Linker. Das ist ihm wurscht egal. Es ist ein Mensch. Okay? So, und jetzt gehst du zu diesen Leuten hin. Setz dich zu ihnen und kauf ihnen eine Cola. Oder was die wollen, das muss ja nicht Schnaps sein, ne? Muss ja nicht Bier sein. Aber es können andere Dinge sein. Und dann merkst du, nach einer Zeit merkst du, wie deine Botschaft ankommt. Warum? Weil sie hungern und dürsten nach Leben. Du hast Leben, gib's ihnen. Und verbrat dein Leben nicht hier in der Gemeinde mit religiösen Dingen und so weiter. Dass du das nur auf einen Sonntagvormittag-Gottesdienst reduzierst. Das Falscheste, was wir machen können. Hier sammeln wir ein paar Energien, damit wir das hinaustragen können in diese Welt. Okay? Ach ja. So, ich habe da noch ein schwarzes Buch. Das heißt Die Decke. Die Decke über Israel und den Nationen. Das spricht einige Probleme an. Versäumnisse der Juden und auch unsere Versäumnisse. Und ich denke, es ist ein wichtiges Buch. Es ist da, wo man es gelesen hat, sehr gut angekommen. Vor allen Dingen bei Menschen, die kritisch waren und sind. Es kann vielleicht ein bisschen provozieren und Ärger hervorrufen. Da ist etwas gewesen, zum Beispiel, Jesus ist in der Synagoge von Nazareth. Ja? Könnt ihr euch erinnern, wie es da heißt, dass Jesus da vorgelesen hat und sagt, so, diese Worte sind jetzt vor euren Ohren erfüllt. Na? Typisch hebräischer Ausdruck, den Lukas dort übernimmt. Und dann heißt es, sie wunderten sich aber über die Worte der Gnade. Sie legten Zeugnis ab und wunderten sich über die Worte der Gnade. Worte der Gnade, wisst ihr, was das heißt? Irrlehre. Das ist ein hebräischer Ausdruck, der heißt Irrlehre. Zum Beispiel heißt es in den Sprüchen, die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde ist der Leute Chesed. Ist der Leute Gnade. Aber man würde nicht Verderben sagen, man sagt Gnade, um mit einem guten Wort etwas Schlechtes auszudrücken. Die Frau von Hiob, die sagt, segne Gott und stirb. Und sie meint damit, fluche Gott und stirb. Ja? Divrei Chesed, Worte der Gnade, sind Worte, die aufrühren, die nicht stimmen, die Irrlehre sind. Das ist was Verkehrtes. Und deswegen können wir uns auch vorstellen, warum die so die Wut kriegen. Warum? Was hat Jesus gesagt? Er hat von Elia und Elisa gesagt und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Nämlich, dass diese beiden Männer mit Heiden zu tun hatten und das wollten sie nicht. Also das könnt ihr aber da hinten in dem Buch finden. Jetzt wollte ich nochmal was trinken. Ich wollte euch was vorsingen. Ich war früher mal in Brasilien und Argentinien und Venezuela und Chile und so ein paar südamerikanischen Länder. War sehr interessant dort. Hops, hops, ich tue das mal raus, weil ich kann nicht so gut spielen. Und dann sieht man meine... Nee, brauche ich nicht. Ich habe einen riesen Finger hier, so und so. Und ja, ist ein wunderbare Länder und tolle Musik. Die haben auch Tango. Tango, ja? Kennt ihr Tango? Ja. Wir haben auch einige Lieder in Tango-Takt, ja. Christliche Lieder, darf man sowas? Ja. Okay. Dann haben die Südamerikaner ein paar Sachen. Ich singe euch, kann jemand von euch Spanisch? Alguien habla castellano? Sí. Sí, de dónde vino? ¿Es alemana o no? Ah, sí. ¿Alguien de Argentina? ¿Alguien de otro país? ¿De España, por ejemplo? ¿No? Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Am frühen Morgen soll mein Lied zu Gott erklingen, der meine Hoffnung ist, dem will ich Lieder singen. Ich will ihn am Morgen preisen und so weiter und so weiter. Naja, gucken wir mal. Ich sing's in Spanisch, nur einen Vers. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. So, und dann habe ich Zugabe. Pass auf. Wir werden heute Morgen Wir werden heute Morgen eine Kurzpredigt über einen Psalm hören. Okay? Und da habe ich mir gedacht, ich lese euch mal oder sag euch mal den Psalm 23 in Hebräisch auf. Seid ihr einverstanden? Dann nachher singe ich ihn in Deutsch. Adonai roi, lo echsar. Vinot deshe yarbitzeni, al mei menuchot, yenachaleni. Nafshi, meine Seele, yeshovev. Yeshovev, Shabbat drin, so, sie ruht sich drin aus. Yancheni bemagale tzedek lema'an shmo. Gam kielech begetzal mavet lo irara. Ich fürchte kein Unglück, nichts Böses. Ki ata imadi. Shiftecha umishantecha henna hemma. Yenachamuni, Taroch lifanai shulchan neget zorerai. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich sitze mit den Feinden am Tisch und wir fangen an zu sprechen. Was ist die Folge, Marc? Friede! Wir machen doch Frieden! Ja, ist doch schön. Die Shanta Vashem en Roshi. Kosi, Kosi, Revaya. Kosi Revaya. Achtov vacheset. Yirdefuni. Kol yemei chayai. Veshafti beveit Adonai leorech yamim. Das war jetzt Hebräisch. Das war die Sprache von unserem lieben, guten Freund David. Liebling Gottes. Diese Komposition stammt von Antonin Dvořák. Normalerweise spielt man es mit dem Klavier. In Ermangelung eines Pianos singe ich euch das mal mit der Gitarre vor. Gott ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er ist mein Hort. Er führt mich seinen Pfad, leitet mich an den stillen Bächen hin. Er gibt Kraft meinem Gemüt, er führt mich seinen Pfad zu seines Namens ewigem Ruhm. Wenn ich auch wandle in dem Schatten des Todestales, schreite ich doch ohne Schrecken, denn du leitest mich. Führe mich deines Weges und bleibe mein Hirte. Ich lese den dritten Psalm, Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt erhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich lege mich nieder und kann überhaupt nicht schlafen. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolk, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr! Kuma Adonai, Hoshieni! Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Lerdonai HaYeshua. Lerdonai HaYeshua. Yeshua? Klingt das bekannt? Hilfe. Yeshua, Jesus. L'Adonai HaYeshua. Dein Segen komme auf dein Volk. Wenn ich das Wort am Anfang lese, Mizmor. Mizmor le David. Mizmor ist Psalm. Mizmor hat eine Wurzel, die ist verwandt mit einer Rebe. Ein Psalm mit einem Vergleich mit einer Rebe. Wie kann das sein? So wie in einer Rebe der Saft aufsteigt und dann zur Frucht wirkt, so steigt in einem Menschen, der etwas erlebt, ein Lied auf. Eine Melodie ohne Noten. Ein Lied ohne Worte. Und dann macht man vielleicht und es kommt und es steigt auf und es wird zur Melodie und es werden Worte und es wird ein Lied. Und dann entwickelt sich Gesang. Das ist das Bild. Im Judentum ist das Buch der Psalmen, das wichtigste Buch nach der Tora. Die Tora lehrt Gottes Wege. Die Psalmen besingen Gottes Wege mit mir. Die Psalmen, die 150 Psalmen, sind das Persönliche. Hier drücken Menschen aus, was sie mit Menschen und was sie mit Gott erlebt haben. Sie erzählen: Ich war im Dreck und du hast mich rausgeholt. Wisst ihr, das Schöne an diesen Liedern ist diese persönliche Beziehung, diese Erfahrungslieder. Wichtig ist, dass wir Erfahrungslieder singen, ihr junge Leute. Super, habt ihr das heute Morgen gemacht, habe mich sehr gefreut, bedanke mich ausdrücklich bei dir. So, ich will euch was sagen. Besingen, was Gott mir getan hat, das eint uns. Und das reißt uns alle mit. Stimmt's? Mensch, deine Erfahrung ist meine Erfahrung. Singen wir! So. Als er vor seinem Sohn Absalom floh, na, das ist ja nur nicht so gut, ne? Wenn der Vater weglaufen muss vor dem Jungen, kommt meine Zeitung, ne? Was war passiert? Etwa 10 Jahre zuvor hatte der David ein Riesenproblem. Womit? Er hatte dieses Problem mit diesem schönen Mädchen, das er schon als Kind kannte, weil das die Tochter seines Soldaten Eliam war, Elitesoldat. Und dieser Eliam war der Sohn von seinem engsten Freund Ahitophel. Und dann später hat dieses Mädchen, die Batsheva, einen Hethiter geheiratet, den Uriah. Und jetzt kriegt er mit, wie die sich badet. Na, da hat er ein Problem gehabt. Da haben wir kein Problem mit. Er ist erlegen, dann wollte er ja seine Tat zudecken und ist dabei in sehr, sehr tiefe Schuld gefallen. Ich will die Geschichte nicht erzählen, wir kennen sie. Dann kommt der Prophet und erzählt ihm diese Geschichte mit dem Armen und seinem Schäfchen. Und dann sagt ja David ja, der Mann ist des Todes. Und dann sehe ich in Nathans Gesicht, Nathan heißt ja Geschenk. Und dieser Nathan ist wirklich ein Gottesgeschenk für David. Ein wunderschöner Name übrigens, Nathan, Geschenk. Nathan, Natati, ich habe geschenkt. Und dann schaut, was meint ihr wohl, wie hat der Nathan reagiert? Du bist der Mann. Hat er so gemacht? Nein. Nathan war ein Freund von David. Und Nathan stockt der Atem über dieses Urteil von David. Nathan ist zutiefst bewegt und er zittert. Und seine Lippen zittern, sein Kiefer zittert und er schaut ihn an und während er ihn anschaut, werden Tränen durch seine Augen sichtbar und er sagt, du bist der Mann, du bist der Mann. So müssen wir uns das vorstellen. Da bricht David zusammen. Und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Was habe ich nur getan? Und dann geht David hin und bringt diese Sache selbst an die Öffentlichkeit. Er nimmt seine Harfe und setzt sich hin und singt ein Lied. Von Felix Mendelssohn Bartholdy ist dieser Psalm 51 vertont worden. In dem Oratorium Paulus. Und da lässt er den Paulus als Gebet in Damaskus diesen Psalm singen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Na, so ähnlich. Und dann klagt er und tilge meine Sünde mir und sei barmherzig. Und dann plötzlich gewinnt diese Sache. Denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass ich die Sünder, so dramatisch. Was ist passiert? David weint vor seinem Gott und er nimmt die Harfe und er singt sich seine Not von seinem Herzen. Und dann sagt er, das ist eine Message, die brauchen alle Menschen. Ich muss jetzt raus und ich muss den Leuten erzählen, was Gott an mir getan hat. Damit, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Weißt du, wenn du in Sünde fällst, dann ist das nicht ein Grund zu verzweifeln. Dann ist das ein Grund, Gott zu suchen, umzukehren und zu ihm zurückzugehen, Vergebung zu empfangen für das, was du getan hast, und ein neues Leben beginnt. Und es ist so, als hättest du nie gesündigt. Das ist Buße. Gott hat uns ein wunderbares Mittel gegeben. Das ist Buße. Und tilge meine Sünde mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Wer braucht das nicht? So, das hat er damals erlebt, vor 10 Jahren. Und dann sagt ihm Nathan, hör mal, du hast ja viel Anlass gegeben, du hast ein Riesenproblem vor dir. In den kommenden Jahren wirst du einige Turbulenzen in deinem eigenen Haus erleben müssen. Die Sünde war schlimm, die Folgen wirst du tragen, aber vergeben ist dir jetzt. Es gibt Folgen. Oft bleiben Folgen von Schuld nicht aus. Ich muss vielleicht meine Schulden alle bezahlen. Gott hat mir meine Sünde vergeben, dass ich da, sagen wir mal, 300.000 in den Sand gesetzt habe in meiner Firma und habe die hinters Licht geführt. Jetzt muss ich das bezahlen, ist klar, keine Frage. Aber Vergebung habe ich. Und wenn ich eine demütige Haltung habe vor Gott, gibt Gott mir auch Gnade vor den Augen der Menschen. Die Bibel legt sehr, sehr viel Wert darauf, wenn wir gegen Gott gesündigt haben, mit Gott in Ordnung zu kommen. Und wenn wir gegen Menschen gesündigt haben, und das ist das Konzept der Buße zur Zeit Jesu, dann müssen wir das auch mit Menschen in Ordnung bringen. Okay? Das ist wichtig. Zachäus sagt, ich habe die Leute betrogen, bringe ich alles mit diesen Menschen in Ordnung. Der hat wahrscheinlich eine gute Buchführung gehabt. Wir sollten nicht einfach alles so, ne, die Ecken rund machen und sagen, ach, das ist schon gut, ich habe das mit dem lieben Heiland schon besprochen, jetzt ist es okay. Nee, geh zu deinem Nächsten, erzähl ihm. Ich hab dich ganz schön betrogen und ich habe dich auch belogen. Ich habe gesehen, wie wunderbar das ist, wenn man diese Freiheit erlebt. Wenn man endlich sprechen kann. Und ich sehe bei David, wie das für ihn eine Befreiung war, als Nathan zu ihm kommt und ihm sagt, hör mal, was passiert? Jetzt kann er endlich über seine Sünde reden. Ist dir das schon mal so gegangen? Endlich über die eigene Schuld sprechen können, weil sie vergeben ist. 10 Jahre sind vergangen. Er hat eine Menge erlebt. Abschalom, Avshalom heißt das, der Vater ist Friede. Der jagt ihn vom Thron. Beide begegnen sich bei dieser Gelegenheit ja nicht. David ist schon schnell weg. Runter war die Kelt, Jericho vorbei, rüber auf die andere Seite des Jordan. Und dort ist er in der Wüste. Dort in der Nähe, wo auch Johannes der Täufer gepredigt hat. Jetzt liegt er da. Die Nacht kommt. 10 Jahre vergangen. Er kann nicht schlafen. Was? Die Feinde sind da. Was wird mit mir passieren? Hätte ich doch damals bloß nicht das getan. Er sagt, Herr, 10.000 sind um mich rum. Die laufen hinter mir her, die wollen mich umbringen. Und jetzt sagt er im Vertrauen auf seine Vergebung, die er vor 10 Jahren bekommen hat. Kuma Adonai, Hoshieni, Herr, stehe auf und rette mich. Das Hoshieni, das ist dasselbe Wort wie Yeshua. Yeshua, das ist dieselbe Wurzel. Das ist nur im Hebräischen, hört sich das, für unsere Ohren hört sich das anders an. Aber Hoshieni heißt, hilf mir. Hoshi'ana heißt, hilf bitte. Hosanna, ne? Hosanna, Hosanna. Das heißt, hilf bitte, ist ein Hilfeschrei. zum Messias. Da ist das Wort Yeshua oder Yeshua drin. Steh auf, hilf mir. Welch ein Wort. Jesus, hilf mir. Aber nicht aus Verzweiflung, sondern aus dieser Situation. Wenn wir Vergebung haben, dann mag es sein, dass der Feind uns nach einer gewissen Zeit wieder schüttelt und rüttelt. Zweifel sehen will, macht ihr nichts draus. Der Mann legte sich nieder und schlief und es war alles okay. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Der Herr rettet mich. Es ist alles gut. Die Folgen muss ich tragen. Ich muss jetzt mal so ein paar Tage erleben. Dann erlebt er auch den Tod seines Sohnes, um den er sehr, sehr weint. Aber anders als viele Christen, die ich hier in Deutschland festgestellt habe, zermartert er sich nicht das Gehirn über seine vergangene Sünde, über andere alte Dinge, uralte Dinge. Ich werde in diesem Moment daran erinnert, Mensch, kommt mir gerade was ein. Ich habe einen Freund in Kuba. Frank Martinez. Er war Boxer. Weltmeister. Amateurweltmeister. Ein Schwarzenegger ist ja ein Weißer, ne? Schwarzenegger ist ein Weißer, ne? Er ist ein richtiger Schwarzer. So richtig schwarz. Und schwarze Magie, das war sein Job. Er hat nie eine Bibel in der Hand gehabt, seine Frau auch nicht. Genauso eine schwarze Mama. Und ich habe mir gedacht, als ich hörte, er ist Weltmeister gewesen, ungeschlagen, dachte ich, dem wolltest du nicht begegnen. Mann, oh Mann. Schwarze Magie, Voodoo, Kuba, Karibik. Eines Tages, nach seiner Karriere, kommt ein tiefes Loch. Kommt Alkohol, alles Mögliche. Die Freundschaft mit Castro ist jetzt sozusagen zu Ende. Und er geht und kommt da vorbei. Singen, setz dich hin, hör zu. Plötzlich ist er hellwach. Hey, denkt er, wie kommt das, dass der Typ da vorne meine Story kennt? Der kennt mich doch gar nicht. Meine Geschichte. Was ist los? Weißt du, was los ist? Der Geist Gottes ergreift ihn. Zum ersten Mal ist er in einer Versammlung. Und als der Prediger sagt, komm nach vorne, bring dein Leben Jesus. Er hat doch keine Ahnung, wer Jesus ist. Hat noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Er kommt nach vorne. Er kniet sich hin und weint über seine Schuld und über seine Sünde. Was ist passiert? Nach einer Stunde ungefähr hat ihn der Herr mit Geist und Feuer erfüllt oder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Richtig voll gemacht. Er spricht in neuen Zungen, hat keine Ahnung, kommt nach Hause, der Alkohol, 0,0 offensichtlich. Seine Frau sagt, hör mal, was ist mit dir los? Seine Frau auch, Voodoo, seit Generationen, schwarze Magie. Er sagt, das und das habe ich erlebt, komm mit. Nächsten Abend sind sie beide dort, die Frau erlebt dasselbe. Jetzt war der Waldemar Sadatschuk mit mir mit und dann fragt er hier, hör mal, hat der Teufel dich danach geplagt? Da sagt er, was? Was meinst du? Keine Ahnung. Da habe ich ihm das erklärt. Nö, sagt er, wieso? Ich war doch frei. Generationen Voodoo. Halleluja! Entschuldigung, es ist jetzt laut, aber das ist so fantastisch, das ist so eine Sache. Da wirst du wieder Südamerikaner immer. Ne? Oh, Wahnsinn! Wenn Jesus Menschen frei macht, ich habe es ja erlebt, der Teufel hat keine Chance. Ich mache mich über ihn nicht lustig. Und ich werde ihn nicht an den Pranger stellen. Lohnt nicht. Jesus hat das nie getan. Aber Jesus hat die Menschen befreit. Und dieser Frank war befreit. Und das ist er hingegangen und hat das seinen Freunden gesagt. Und dann kommen die und wollen sein Haus anstecken. Und dann schütten sie Kanister mit Benzin. Benzin ist in Kuba teuer und du kriegst es nur sehr schwierig. Und dann haben sie versucht. Nichts hat funktioniert. Dann hat sich das verflüchtigt, es war alles vorbei. Dann haben sie gesagt, wir werden ihn zusammenschlagen. Dann haben sie Baseballschläger genommen und dann kamen sie. Dann wollten sie ihn verdreschen. Dann haben sie untereinander gesagt, wer ist der Erste von uns? Dann haben sie untereinander sich das so ausgemacht und dann kriegten sie sich in die Haare und haben sich gegenseitig verhauen, dann war er auch wieder los. Ne? So. Als ich vor Jahren mal bei ihm in Bayamo in der Gemeinde war, die hat er gerade 2 Jahre zuvor begonnen, da waren es über 500 Leute. Ich sag dir, wer spielt von euch hier? Du bist das. Ich sag dir. Von dem Typ kannst du lernen. Der hat so gekloppt, ich hatte Angst, dass die Kuh wieder lebendig wird, die da drüber gespannt ist, weißt du? Ich dachte, sowas gibt's nicht, ne? Diese Leute haben eine Begeisterung für Jesus. Diese Leute haben nie erlebt, die Voodoo, musst du mal sehen, Voodoo. Weißt du, was Voodoo ist? Du, ich sag dir, schwarze Magie, die töten den da hinten. Was diese Leute können, hier in Europa, haben wir ja keine Ahnung. Die Theologen lachen hier über die Wunder von Jesus, die haben keine Ahnung. Die wissen nichts. Wenn du in einem Indianercamp bist, in einem südamerikanischen Indianercamp, dort im Wald, du schlaf lieber nachts dort nicht. Nicht, weil du Angst kriegst, sondern weil diese Menschen so Angst haben. Das Evangelium ist die Hilfe für sie. Diese dunklen Stunden. Und dann kommt Jesus und macht sie alle frei. Herrlich, denn diese Menschen, wie viele Leute, schwarze Magie, weiße Magie, Spiritisten, Leute, die mit den Geistern so umgingen, wie du morgens dein Brötchen isst. Frei und glücklich. Die haben nie was von Jesus gehört. Die hatten nie eine Bibel in der Hand. Power. Weißt du, hast du Probleme mit deiner Vergebung? Hast du Probleme mit deiner Vergangenheit? Geh zu Menschen hin, bitte sie um Vergebung. Wo du gegen Gott gesündigt hast, geh zu ihm. Und das ist das beste Mittel, das es je gegeben hat. Und du bist frei. Der Teufel hat keine Macht an dir. Ich habe es erlebt. Ich hatte einen Mann, der kam das zweite Mal in eine Versammlung und dann mir fiel sein bleiches Gesicht auf. Und dann am zweiten Abend hat er sich bekehrt. Und dann eines Tages, dann höre ich es, hat durchgedreht. Der Teufel hat ihn nicht loslassen wollen. Und eines Tages rief er mich zu sich und er war im Krankenhaus, kurzfristig. Deutscher, Erwin Schulz. Dann habe ich ihn besucht. Er bat mich, komm doch zu mir auf den Hof und bet mit mir. Ich komme auf den Hof. Er kommt mir entgegen. Ich steige aus meinem Auto aus. Und wir stehen am Schweinestall. Und ein brasilianischer Schweinestall. Besser, du hast keine Nase. Es war schlimm. Aber nicht nur die Nase, die Ohren. Ich habe in meinem Leben bis dahin noch nie so ein Bekenntnis gehört. Grauenvoll. Dieser Mann wurde Nacht für Nacht vom Teufel geplagt. Der musste raus, sprang raus aus dem Bett, raus, vor allen Dingen, wenn Gewitter war, und hat dann draußen geschrien. Die Familie, 3 Kinder, die war fertig. Dann haben wir gebetet. Dann sagt er, oh, mir fällt noch was ein. Oh, mir fällt noch was ein. Dann habe ich gesagt, ist jetzt zu Ende? Ja, gut. Dann haben wir miteinander das letzte Gebet gesprochen. Wir haben gesagt, Herr Jesus, mach ihn frei. Ich kann schon mal emotional werden. Das passiert bei mir schon mal. Ne? Aber ich habe ganz selbstverständlich ruhig gebetet. Da waren ja noch andere Leute, die mussten ja nichts mitkriegen. Da habe ich mit ihm so gebetet. Dann hat Jesus ihn frei gemacht. Monate später hat er bei uns gearbeitet. Wir haben die Bibelschule gebaut und dann kamen eine Menge Brüder und die haben dann auch dort genächtigt, so 4, 5 Mann in einem Raum und so. Ne? Erwin war auch dabei. Komm mal morgens dorthin, sag, komm zum Frühstück. Na, wie habt ihr geschlafen? Der Erwin hat uns nicht schlafen lassen. Was? Der hat die ganze Nacht gesungen. Ganz frei, ganz frei, ganz frei. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Von Satans Macht bin ich ganz frei. So, jetzt komme ich nach Brasilien letztes Jahr. Und er hatte mir das Jahr zuvor gesagt, Horst, ich habe Krebs und ich werde heimgehen und bete nochmal für mich. Und war glücklich. Keine Angst. Jetzt komme ich dieses Jahr nach Brasilien, also das ist ja schon letztes Jahr gewesen, jetzt im Januar bin ich in Brasilien, frage ich seine Tochter, sag mal, ich habe gehört, Papa ist heimgegangen, wie war das denn? Ja, sagt sie, er lag in seinem Zimmer, es war früh am Morgen und dann hörten wir, wie er gesungen hat. Sein Blut bedeckt meine Schuld, von Satans Macht bin ich ganz frei. Dann war er still, dann sind wir reingegangen, da war er bei Jesus. Wenn deine Schuld dich heute Morgen drückt, sein Blut bedeckt alle deine Schuld. Du bist frei. Du bist frei, nicht um zu tun, und das wäre griechisch, was du willst, Selbstverwirklichung, sondern du bist frei, endlich Mensch zu sein. Endlich frei zu sein, um auf dem Wege Gottes zu gehen und für andere Menschen ein Segen zu sein. Es ist so schön, ein reines Gewissen zu haben. Amen. Amen. Lass uns beten. O Herr Jesus, du wunderbarer Gott, du herrlicher Heiland, du hast uns die Freiheit geschenkt. Ich danke dir dafür. Bitte lass sie hineinströmen wie ein Strom in die Herzen deiner Kinder, dass es auch der Letzte begreifen kann. Du bist ein Gott, reich an Gnade. Deine Gnade ist ohne Ende. Sie wird nie aufhören. Immer, 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 immer ist sie da. Oh, Halleluja. Und so, lass deine Gnade groß werden im Leben meiner Geschwister. Hab Dank für diesen Morgen. Hab Dank für deine Güte. Amen.